Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür und Teil 2 von unserer kleinen Armut-Reihe. In der letzten Folge haben wir uns ganz schön viel aufgeregt. In dieser Folge wird es hoffentlich ein bisschen weniger. Aber erstmal hallo und wie geht's?
Gut, ich weiß nicht, du bist so optimistisch. Meinst du wirklich, wir werden diese Folge uns weniger aufregen? Wir sind ja schon sehr gut im Aufregen eigentlich. Wir regen uns ja schnell auf.
Ja, aber ich glaube, in dieser Folge reden wir so nicht mehr über das große Ganze. Weißt du, in dieser Folge gehen wir jetzt ja mal so ein bisschen in den Mikrokosmos Familie sprechen jetzt weniger um die Ursachen und die gesellschaftliche Perspektive von Armut, sondern eher auf die, gucken wir erst die, eher auf die Auswirkungen. Ich glaube, da kann man sich weniger aufregen vielleicht. Okay. Weil man nicht so direkt ins große Ganze geht, weißt du?
Okay. We will see. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja, bei mir läuft. Jetzt sind wir schon in den herbstlichen und weihnachtlichen Vorbereitungen. Also jetzt geht's ganz schnell. Schwuppdiwuppdi, auf einmal ist das neue Jahr vor der Tür. Abgefahren, oder?
Ab dem 1. November wird die Weihnachtssaison eingeläutet. Ich kenne genug Leute, die schon fußscharrend vor ihrer Kellertür stehen und endlich die Weihnachtsdeko rausholen wollen.
Ernsthaft?
Ja, habe ich einige in meinem Umkreis.
Sind das so richtige Weihnachtswichtel, oder?
Ja, die sind richtige Weihnachtsfans. Ja, das sind so richtige Weihnachtsfans.
Nein. Ja. Nein! Oh. Ja, also ich bin ja der grinchigste Grinch aller Grinchies. Ich hasse es einfach nur. Oh Gott, ich hasse es einfach. Ich habe gar keinen Bock auf den ganzen Stress. Und das einzig Gute ist, dass ich einfach wahrscheinlich einen Dauerpegel von Glühwein haben werde.
Aber ja, du hast jetzt noch zu mir gesagt, bis Weihnachten kann man es gut aushalten wegen der schönen Vorweihnachtszeit. Und jetzt sagst du, Weihnachten hast du.
Ja, Weihnachten hasse ich. Ich mag die Lichter. Man kann es gut aushalten wegen der Lichter und so. Das ist ja in der Vorweihnachtszeit. Ich verstehe nicht, warum die Lichter dann im Januar weg sind. Dann würde ich auch den Januar noch besser aushalten können. Aber dieses Ganze, wir müssen uns jetzt gut verstehen und kommerziell und jetzt müssen sich alle dann treffen und sich voll essen und gute Laune haben und... Das ist einfach... Und vor allen Dingen, vielleicht bin ich auch wegen der Arbeit so... grinchig, weil die Vorweihnachtszeit ist einer der stressigsten Zeiten in meinem Beruf. Wirklich. Es ist einfach Katastrophe. Da rasten sie alle aus, dann sind sie alle wieder zusammen und...
Alle drehen durch,
genau. Ja.
Ja.
Aber ich, keine Ahnung, das ist dann halt so. Ich hoffe, es geht schnell um.
Oh Mann, na gut, du kommst ja richtig in Weihnachtsstimmung. Naja, gut, jedenfalls.
Yay.
Ja, aber das Jahr ist bald rum, das ist echt krass und vor allem beim Thema Weihnachten spielt ja auch wieder Armut eine Rolle, also da sind wir eigentlich direkt wieder beim Thema, denn warum sind die ganzen Familien gestresst? Ja, weil da auf einmal super viele Ausgaben auf einen zukommen, die man das ganze Jahr über nicht hat und weil die Kinder dann ganz viele Wünsche haben, die dann eventuell nicht erfüllt werden können und all dieser Schmarrn, also da wären wir ja wieder voll im Thema und zwar die Auswirkungen von Armut auf die Familien. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, was es für verschiedene Arten von Armut gibt, vor allem in Deutschland und was überhaupt mit dem großen Thema Chancengleichheit ist, was daraus geworden ist, was davon übrig geblieben ist. Diese Folge schauen wir ein bisschen in den Mikrokosmos Familie, also was für Auswirkungen hat Armut auf die Familie und vielleicht fangen wir mal mit den Eltern an. Wir haben gerade schon gesagt, Weihnachten ist ein Stressfaktor aufgrund von dem Geld, was da ausgegeben werden muss. Ich habe auch mal mit einer Mutter gesprochen, die hat gesagt, die spart das ganze Jahr auf Weihnachten, damit sie da eben ihren Kindern irgendwas ermöglichen kann, auch mal einen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt sich leisten kann, was ja exorbitant teuer geworden ist, wie wir alle wissen, ne? Und auch mal auf dem Weihnachtsmarkt sagen können, ja, du kannst dir das Crepe für 7 Euro holen, mein Kind, und irgendwie noch aufs Karussell gehen. Was macht denn dieses Thema Armut mit den Eltern?
Stress. Weihnachten ist sowieso Stress und Weihnachten mit Armut ist Dauerstress. maximaler Stress. Ich meine, das ist natürlich auch wieder so ein relatives Ding, vor allen Dingen an Weihnachten, weil es ist ja krank, was die Leute denken, ihren Kindern schenken zu müssen.
Ja,
also, und ich erlebe das gerade auch bei Familien, die eher von Armut bedroht sind, dass die erst dann wirklich nochmal das Gefühl haben, das dürfte nicht so auffallen und sie müssen den Kindern das erst recht geben, weil sie viele andere Sachen nicht bekommen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann werden da teilweise Wertigkeiten
an Weihnachten. Das dann so kompensieren, ja.
Ja, genau. Aber da die werden zugebombt mit so richtig krank teuren Sachen. Also, weiß ich nicht, wie das, was so früher der Punkt war, wo man sagte, so und so viel Euro mehr nicht. Aber heutzutage irgendwie, weiß ich nicht, 500, 600, 700 Euro. Ich habe nicht wenige Kinder, die in dem Budget jedes Weihnachten irgendwie beschenkt werden.
Krass, ja.
Egal welche Schicht, ne? Ja. Ja. Also das muss ich auch sagen. Und das ist auch eine Erwartungshaltung von den Kindern dann teilweise, ne? Die dann da besteht. Die wünschen sich dann auch teilweise die 250-Euro-Schuhe, das teure Spiel, die neue Konsole und sind sauer, wenn sie es nicht kriegen. Und das macht natürlich Dauerstress und Druck. Also ich erlebe bei Eltern, dass sie wirklich im Daueralarm sind. Also teilweise arbeitet der Körper immer in diesem Dauernotfallschleifenmodus. Die haben Schlafstörungen, die sind gereizt, die haben Erschöpfungszustände. Die Aufmerksamkeit verengt sich auf das Dringende, wie zum Beispiel Mietezahlung, Mahnung, Plan für später, fällt viel schwerer. Weil die immer nur in diesem, was muss jetzt gerade gemacht werden, Modus sind. Diese Gefühlsebene von dieser Scham, die wir auch in der ersten Folge häufig erwähnt haben, ist dieses Ich genüge nicht, dann diese Schuld, ich kann meinem Kind nichts bieten und diese Angst, ne? Also Post vom Amt, die nächste Zahlung, wenn das und das ist, dann kann ich meinem Kind das und das nicht kaufen, dann kann ich das und das nicht machen. So, das ist wirklich in ganz vielen Familien trauriger Alltag, von denen, wo wir auch gar nicht denken, dass es soweit ist. Also ich habe eine Mutter kennengelernt mit 3 Kindern und da war es so, dass das Schulmaterial knapp war und das Kind sich halt auch ständig ausgeschlossen gefühlt hat und die Mutter war erschöpft und entwickelte dadurch massive depressive Symptome. Und die hat dann halt, hat geschwiegen und das alles in sich reingefressen und hat sich dann aus allem rausgehalten, hat sich nicht bei den Schulen zurückgemeldet und die Schule hat das halt als Desinteresse interpretiert und hat immer mehr Druck gemacht und zu Hause gab es dann halt immer mehr Streit. Und dann haben die halt eine Meldung gemacht, weil die gesagt haben, die Mutter würde sich überhaupt nicht interessieren. Und das ist halt häufig dieses Wegschieben, kennen wir ja auch von so Fällen, wenn die Post sich stapelt und da gar nicht mehr drauf geantwortet wird. Das ist häufig kein Desinteresse, sondern maximale Überforderung, ne? Und da bin ich da rein und habe dann mal geguckt und habe dann gesehen, dass es eigentlich wirklich diese große Schamspirale war und die dadurch einfach so wahnsinnig viel Druck hatte und da wahnsinniges Dauerkreisen und Scham und Angst und schon Panik, irgendwas zu öffnen und hat sich gar nicht mehr die Schulmaterialienliste angeguckt. Ja, und dann bin ich erstmal mit der Schule ins Gespräch gegangen und haben dann verschiedene Lösungen gesucht, die nicht über das Kind gehen, weil die Eltern, also was ja auch häufig so ist und das ist so ein Punkt von der Schule, dass die Schule dann verärgert reagiert und das Kind das ja mitbekommt. Ja, wieso hat deine Mutter denn schon wieder nicht reagiert? Wieso unterschreibt die das nicht? Das müssen deine Eltern müssen das unterschreiben. So, ne? Ja, aber das geht halt nicht. Also es liegt halt nicht am Kind.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Punkt, der bei Eltern eine Rolle spielt, wenn es auch um diese Gefühlsebene geht, ne? Dann geht es natürlich auch um einer meiner Lieblingsthemen. Nämlich um
Bindung.
Bindung. Ich kenne das nicht so cool wie du. Du machst das immer so wie früher beim Autoscooter.
Bindung.
Ja, aber du machst das cooler als ich. Ich habe es gerade versucht nachzumachen. Das war armselig.
Okay.
Naja, auf jeden Fall ist es so, dass die Feinfühligkeit sinkt, wenn es einfach hohe Anspannungen gibt. Also die emotionale Verfügbarkeit bricht schneller ab. Das kennen wir vielleicht von uns allen. Wenn wir super gestresst sind, dann sind wir herrischer oder launischer und dann haben wir natürlich nicht mehr so viel Empathie und Einfühlungsvermögen mit unserem Gegenüber. Und so kann man sich das vorstellen, wenn Eltern in diesem Druck sind, dann denken die nur darüber, wie sie die nächste Rechnung bezahlen können und nicht über das, ich sag jetzt mal total banal, das schöne Bild, was das Kind ihnen gerade präsentiert.
Hm.
Die Folge davon ist, dass die Kinder häufig weniger Vorhersehbarkeit erleben. Und das schwächt natürlich wieder die Bindungssicherheit. Wenn ich das mit den betroffenen Elternteilen dann so aufdrösel, dann, das ist denen natürlich nicht klar. Also dann kommt erst recht so eine Scham- und Schuldspirale und dann fühlen die sich ganz furchtbar, weil genau das wollen sie ja nicht. Sie wollen ja eben, dass es ihren Kindern an nichts fehlt. Und genau das lässt sie ja so strugglen. Und dass das letztendlich dazu führt, dass ihren Kindern etwas anderes fehlt, nämlich sichere Bindung und emotionale Verfügbarkeit, ja, das ist natürlich besonders traurig. Wenn wir dann über Scham und Schuld weitersprechen, dann spricht man auch darüber, dass betroffene Eltern sich halt häufig auch zurückziehen. Also zum Beispiel kenne ich Elternteile, die in der Kita nicht am Elternabend waren, weil die das Gefühl haben, das sind alles privilegierte Eltern, die gucken von oben herab auf mich, ich habe nicht so coole Klamotten wie die, mein Kind ist eh immer der Störenfried oder weiß der Kuckuck was, sowas halt, ne? Oder wenn die dann darüber sprechen, was die als nächstes als Ausflug planen, das machen ja manche Kita- und Grundschuleltern auch, um irgendwie die Gemeinschaft von den Kindern zu fördern, dann ist auch das ein Thema, wo einige Elternteile nicht teilhaben können, weil sie arbeiten oder weil sie es finanziell sich nicht leisten können. Schuldgefühle fressen halt wahnsinnig viel Energie, weil das ist ja, Schuldgefühl ist, finde ich, wie so ein Stein um dein Herz, der das einfach die ganze Zeit runter in den Magen zieht. Du spürst das die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und das erschwert natürlich, Hilfe anzunehmen. Und das ist zwar paradox, aber dadurch, dass man selber das Gefühl hat und das auch von der Gesellschaft suggeriert bekommt, du bist dein eigenes Glück geschmied, Es ist natürlich noch schwieriger zuzugeben, dass man es irgendwie nicht auf die Kette kriegt und nicht sein eigenes Glück geschmied sein kann.
Mhm.
Da ist dann dieses andere schaffen das doch auch, ich will doch kein Loser sein, ich will ein gutes Vorbild für mein Kind sein, was für eine Selbstwahrnehmung habe ich dadurch.
Na, vor allem, weil man als Eltern ja auch dieses Gefühl hat, so, ich bin verantwortlich für mein Kind und für das Wohl meines Kindes.
Ja, ja, genau.
Und selbst das schaffe ich nicht. Also es geht nicht mal um einen selbst, sondern es geht ja auch noch um eine andere Person, die in dem Denken der Betroffenen dann davon quasi mit runtergezogen werden. Ich bin schuld daran, dass mein Kind XYZ.
Ja.
So. Und diese Verbindung, diese Kombi ist ja noch mal krasser, als wenn es nur um einen selbst geht. Weil viele Eltern sagen ja auch, ja, ich kann das ab. So, für mir ist das egal, reden die sich dann häufig auch rein. Ne? So, ich kann das ab, so wenn es nur um mich geht, aber es geht hier um mein Kind. So.
Genau. Das ist eben mit der Punkt, wo es dann halt auch schwierig wird, wo die Kinder dann halt auch mit betroffen werden, weil die ja natürlich den Stress und den Druck auch sehen, die Eltern dadurch haben. Und dann geht die Spirale halt immer weiter.
Oh Mann. Wenn wir jetzt mal auf die Partnerschaften schauen, also Armut in einer Paarbeziehung, aber auch bei Alleinerziehenden, was spielt sich da ab?
Also wenn ich aus Erfahrungsberichten quasi berichten kann, dann sind Geldsorgen wirklich Liebeskiller. Also Geldsorgen ist gleich mehr Streit, Nähe wird durch Sorgengespräche ersetzt, Sexualität und Intimität nimmt ab. Also ich kenne zum Beispiel Eltern, die erzählen mir, wie sie abends halt anstatt entspannt auf der Couch zu liegen und sich einen Film zu gucken, Rechnungen durchgehen, überlegen, wie sie was finanzieren können. Und ja, Nähe weicht dem Kassensturz, ne?
Scheiße.
Beide fühlen sich unverstanden, beide fühlen sich allein und einsam und unsicher und keiner kann Sicherheit suggerieren und ja, Einsamkeit im selben Raum quasi. Und bei Alleinerziehenden ist halt das große Belastende, dass sie halt so eine doppelte Rolle annehmen. Also Kaum Entlastungszeiten, soziale Isolation und hohe Erschöpfung. Vor allen Dingen diese hohe Erschöpfung erlebe ich im erschreckenden Maße immer, immer mehr. Weil der Anspruch an sich selbst auch häufig ist, man darf von außen nicht merken, dass ich alleinerziehend bin. Und man muss ja alles trotzdem irgendwie so gewuppt bekommen. Und wir reden jetzt nicht von den Alleinerziehenden, die irgendwie ein Wochenwechselmodell haben oder viel Entlastung durch den anderen Partner, die andere Partnerin, weil die Kinder da auch häufig sind. Sondern wir reden von der Art von Alleinerziehenden, die eben keine Unterstützung haben durch Erzeuger, Erzeugerin oder wen auch immer. Und die auch kaum Entlastungszeiten haben, weil die von Job nach Hause sind und alles irgendwie sind, alles. Also Vater, Mutter, beste Freunde, weiß ich nicht, Trainer, alles Mögliche. Ja, Nachhilfe, Schule, alles muss irgendwie selbst geregelt werden. Das ist schon ein Vollzeitjob an sich bei einem Kind. Bei zwei oder drei Kindern ist es ja eine Vollkatastrophe. Kieferorthopädentermin, irgendwelche Hobbys, irgendwelche Nachhilfe, irgendwelche anderen Förderungstermine. Ich kenne Familien, die sind gar nicht in der Lage, irgendwie zu arbeiten, weil die Kinder so viel Unterstützung brauchen, dass sie nichts anderes machen als zu einer psychologischen Praxis, Orthopädie, Logopädie, Ergotherapie, weißt du? Das ist total krass, wie viele Termine das sind. Und natürlich sind die Termine nicht im Nachmittag. Nein, nein, solche Termine sind natürlich im Vormittag. Ja, wie soll man denn dann noch arbeiten gehen? Und dann kommt halt so eine Konfliktspirale, ne? Stress, Vorwürfe, Rückzug, weniger Kooperation von dem anderen und mehr Stress. Und immer weiter und immer mehr und immer mehr. Und das sind auch so Situationen, da kann ich wenig helfen. Also wenn diese Situation schon seit Jahren besteht, ich kann nicht auf einmal die Geldsorgen ungeschehen machen. Ich kann Kleinigkeiten versuchen, mit den Leuten zu erarbeiten. Aber ehrlicherweise, das ist ja so witzig, manchmal hat das Jugendamt so Vorstellungen und so Ziele, was man da alles erreichen soll. Das ist ja utopisch. Wie soll ich denn da jetzt groß was verändern und eine Mitarbeitsbereitschaft oder eine Veränderungsbereitschaft erwirken? Weil das braucht ja Energie. Energie, die die ja gar nicht haben. Weil die ja jeden Tag ums Überleben kämpfen. Das ist ja noch besonders schwierig, wenn ich dann sage, ja, ich sehe, sie wollen das. Ich sehe, sie wollen die Hilfe, aber sie schaffen es nicht umzusetzen. Sie schaffen nicht, Termine mit mir wahrzunehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass die, weiß ich nicht, nicht die Not sehen, meine Hilfe anzunehmen. Aber die kriegen es einfach nicht hin, weil es einfach zu viel ist. Und das ist eben so dieser Merksatz, dem ich auch oft bei Jugendamtsgesprächen sage, nicht die fehlende Motivation sehen, sondern die Erschöpfung unter dieser Dauerlast. Also wenn es dann heißt, ja gut, wenn die Hilfe nicht hilft, dann machen wir die halt zu. Ja, aber nicht, weil sie nicht gesehen wird, nicht, weil es eine fehlende Motivation gibt. Oder dann wieder dieser Satz, ja, aber sie müssen schon mitarbeiten. Ja, da werde ich einfach, also bei manchen sehe ich das so, ja, die wollen das nicht verändern, aber bei einigen gibt es einen Veränderungswunsch, aber keine Energie dafür. Und dann soll man dann die Hilfe zumachen, weil Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, leck mich doch am Arsch. Wie soll das denn gehen, Hilfe zur Selbsthilfe, wenn es nicht möglich ist? Dann muss ich eben eine Zeit lang den Sachen abnehmen. Dann muss ich Sachen übernehmen, was eigentlich nicht meine Arbeit ist. Aber so viel Flexibilität und so viel Fachwissen sollte man mir dann schon zutrauen, dass ich das in manchen Familien eben tun muss, um den Kindern dann zu helfen. Und da merke ich große Unterschiede bei den JugendamtsmitarbeiterInnen, wie die dann damit umgehen. Wenn die dann sagen, ja, aber Frau Kutsch, das ist nicht ihre Aufgabe. Ja, weiß ich. Gibt es eine Alternative? Sollen wir die jetzt fallen lassen? Weil die das nicht alleine können?
Aber also, wenn du jetzt in so einer Familie bist und mit denen arbeitest und du sagst, ja, es gibt keine Energie dafür, für die Ziele, die ihr erreichen wollt, so. Ich meine, was machst du denn dann? Also du hast gerade gesagt, ja, du nimmst dann Dinge ab, so, du nimmst den Familien Dinge ab, aber wie kannst du denen denn sonst noch helfen da? Also irgendwie reorganisieren oder denen sagen, also Blockaden dann auflösen, weil viele dann sagen, nee, ich muss das ja alleine schaffen, dass du dann denen ermöglicht, Hilfe anzunehmen oder, also was macht man dann?
Ja, das ist halt, es kommt halt drauf an. Also manche Familien zum Beispiel, Alleinerziehende, da muss ich denen schon ein bisschen mehr hinterherlaufen. Und ich mache dann mehr möglich. Zum Beispiel, dass ich dann mit denen zusammen einkaufen fahre und auch mal Taxi spiele. Damit die nicht 3 Stunden von A nach B brauchen. Sowas zum Beispiel. Also sowas kann ich dann auch mal übernehmen. Oder dass ich sage, so, ich werde jetzt den und den Antrag mit ihnen zusammen für sie aber ausfüllen. Sie sitzen daneben und geben mir manche Daten, aber ich mache das für sie. Normalerweise ist mein Ansatz ja, du willst was von mir, also meldest du dich. Du möchtest Hilfe und Unterstützung bei der, Entwicklungshilfe deines Kindes haben, dann meldest du dich beim Termin, für einen Termin. Dann meldest du dich bei mir, um Termine auszumachen. Du guckst, dass die Termine pünktlich sind und so weiter und so weiter. Bei Familien, die aber so eine hohe Last und so eine hohe Dauerbelastung haben und ich kriege relativ schnell ein Gefühl dafür, ob die meine Hilfe wollen, aber nicht können oder ob die mich ausnutzen wollen als Taxi oder ob sie den Bedarf gar nicht sehen, weil das Jugendamt denen das aufgedrückt hat. Das habe ich in den letzten Jahren relativ schnell gelernt, das zu unterscheiden. So. Und dann ist es auch schon mal so, dass ich mich bei Familien melde und sage, hallo, ich wollte mich nochmal melden, wollen wir nochmal einen Termin machen, wann passt es Ihnen? So, und dann sitze ich da auch manchmal dann abends um 8 Uhr bei denen, wenn die Kinder im Bett sind und mache denen das. Oder während die Kinder ins Bett bringen, räume ich denen schon mal die Küche auf. Also so wirklich Sachen, die eigentlich gar nicht meine Arbeit sind.
Weil es einfach erstmal um Entlastung geht.
Weil es einfach genau um Entlastung geht und das dann quasi helfen kann, dass sie überhaupt, also der Weg ist dann eher gucken, dass Entlastung entsteht, um sie arbeitsfähig zu machen, um den Kindern dann die nötige Hilfe und Veränderung zukommen zu lassen. Aber ich kann nicht hochnäsig da stehen und sagen, sie müssen aber mit mir arbeiten und ich möchte, dass sie um 12 Uhr einen Termin bei mir im Büro annehmen. Aber der Weg alleine zu mir im Büro ist schon so zeitaufwendig, dass das geht nicht. Das ist, braucht so viel Zeit und so viel Energie und dann kostet das Ticket vielleicht sogar noch was. Das müssen wir alles im Blick haben. Und ich finde, das haben einige nicht. Und ich bin auch eher so, dass ich sage, du willst was von mir, also kommst du zu mir ins Büro. Ich finde, das ist einfach, im Frühjahr war es so, dass das Jugendamt häufig gesagt hat, ja, die Familienhilfe, dann kommt die zu ihnen nach Hause und dann hilft die ihnen und ne, so. Und dann waren wir eher in der Bringschuld. Das sehe ich überhaupt nicht so. Wir sind nicht in der Bringschuld, irgendwelchen Familien zu zeigen, dass wir hilfreich sein können. Aber ich finde auch, dass wenn ich eine alleinerziehende Mom habe mit 3 Kindern, dass sie dann nicht noch Zeit hat, zu mir in die Stadt zu kommen, 1,5 Stunden, sondern dass es besser ist, wenn ich zu ihr fahre, damit sie ein bisschen sich entspannen kann und sie, während sie die Wäsche macht, sich mit mir darüber unterhält oder sich bei mir lassen kann oder ausmachen kann oder wir zusammen die Wäsche machen. Ja, why not? Das heißt ja nicht, dass sie meine Hilfe nicht will. Also das ist einfach wahnsinnig komplex und ich finde, da wird manchmal Schema F angewandt.
Die Hilfe soll ja nicht auch noch zu einer Belastung werden.
Ja, ich sage dann immer, sagen Sie mir bitte Bescheid, ich will ja keine Stress-PFH werden, anstatt eine sozialpädagogische Familienhilfe. So. Und davor haben viele Angst, die gerade so auch neurodiverse Kinder haben. Ne? Die sitzen dann im Jugendamt und sagen, ja, wie oft kommen Sie denn zu uns? Wie oft muss ich denn zu Ihnen? Ne, so, ja, ich muss mal gucken, weil mein Mann ist dann arbeiten und ich bin da und wie ist das denn noch? Und wenn ich dann sage, okay, keine Sorge, wenn die Kinder im Bett sind abends um 8, ich komme zum Elterngespräch zu ihnen nach Hause, da merkst du, sind die 10 Kilo leichter. Nicht noch ein Termin, zu dem man hinfahren muss, den man auf dem Schirm haben muss.
Wenn wir jetzt mal auf die Kinder gucken, was macht Armut mit Kindern? Also wir haben ja eben schon ganz viel darüber geredet, irgendwie sie können eventuell nicht zu irgendwelchen Vereinen gehen und so. Das ist ja jetzt schon, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Aber wenn wir jetzt mal so ganz früh anfangen, also wenn wir jetzt wirklich schon bei den Babys anfangen, gibt es da schon Auswirkungen?
Ja, auf jeden Fall. Wie du in der ersten Folge auch schön schon gesagt hast, wir unterschätzen einfach immer wieder, wie viel die Kinder mitbekommen. Und es geht da um Emotionsregulation, auch einer meiner Lieblingsthemen, weil aus meiner Sicht viele Erwachsene bis heute keine Emotionsregulation gelernt haben. Und da geht es darum, dass die Kinder natürlich die Grundstimmung der Eltern übernehmen. Also Anspannung, Hast, Angst, Wut, Verzweiflung, Ausgelaugtheit, das spüren die ja. Und die reagieren damit mit mehr Weinen, Unruhe, Einschlafproblemen und eventuell sogar einer stärkeren Trotzphase.
Die kriegen die Schwingungen mit.
Ja, natürlich, genau. Wie eben auch schon kurz über Bindung angesprochen, ne? Unter Erschöpfung sinkt halt das Feingefühl der Eltern und die Tröstbarkeit bleibt halt zentral. Also es sind kurze vorhersehbare Berührungen und Signale, die halt sehr stark wirken können. Wenn ein Kind weint, dann muss ich in der Lage sein, emotional auf das Kind einzugehen und nicht überfordert, gestresst und pampig darauf zu reagieren. So. Ne? Und es geht dann um weniger Vorlesen, weniger Spielkontakte, langsame Sprach- und Spielentwicklung, die dadurch möglich sind. Ja, natürlich, wenn ich eine entspannte Mom bin, die sich um so Grundsicherungsgedönse keine Sorgen machen muss, kann ich ganz anders mit meinem Kind in Kontakt sein, als wenn ich eine Mom bin, die im Hinterkopf hat, was soll ich denn heute Abend kochen, während mein Kind mir ein Spielangebot macht.
Und kann ich heute Abend überhaupt was kochen oder was sollen wir heute Abend überhaupt essen?
Genau. Oder mein Kind hat über nächste Woche Geburtstag. Wie mache ich das? Wo kann ich noch Geld abzapfen, um meinem Kind diesen Geburtstag zu ermöglichen? Auch ein großes Thema. Kindergeburtstag. Die werden noch krank. Was die alles ihren Kindern für einen Kindergeburtstag ermöglichen. Weißt du, wie viele ich kenne, die gar keinen Kindergeburtstag bekommen, weil das einfach gar nicht möglich ist? Weil die Eltern sich auch schämen, hier zu uns nach Hause? Nee. Die anderen haben alle ein Haus und einen Garten. Wir können doch hier keinen Kindergeburtstag machen. Ja, aber wenn man es woanders machen will, muss man mehr zahlen. Diese scheiß Giveaway-Kacktüten. Durchbruch, muss ich ganz kurz sagen, dieses Jahr, total geil, hat ein Kind keine Giveaway-Tüten mehr mitgegeben. Und ich hasse Giveaway-Tüten. Ich musste das ja, mein Mann hat mich ja dazu gezwungen, weil er sagte, er will nicht, dass seine Kinder die einzigen sind, die keine Giveaway-Tüten mitbekommen. Gut, okay, geschenkt. Und jetzt dieses Jahr war das erste Mal bei meiner jüngeren Tochter, wo keine Giveaway-Tüten mitgegeben wurden. Bin sofort auf den Trend aufgestiegen. Und wie war die Rückmeldung? Wunder, oh Wunder. Endlich macht das mal jemand. Ja, wir sind doch alles gestörte Wesen, oder?
Und was packt man in diese Tüten? Was packt man in diese Tüten?
Mimi, dieses Konstrukt dieser Giveaway-Kacke ist scheiß amerikanischer Scheiß. Jetzt, guck, jetzt rege ich mich schon wieder auf. Kannst du dir nicht ausdenken. Pass auf, du bedankst dich bei diesen Kindern dafür, dass sie dir 3 Stunden lang, ja, auf den Keks gegangen sind. Im besten Falle nicht auf den Keks.
Aber was packt man in diese Tütchen rein? Ich erinnere mich daran, dass ich früher auch so Tütchen gegeben habe.
Süßigkeiten, kleine Spielsachen, irgendetwas, Strunkskack.
Was keiner haben will.
Du besparst diese Kinder 3 Stunden. Ja, die kriegen Süßigkeiten, die kriegen Bespaßung, die kriegen super Entertainment und als Dankeschön dafür kriegen die noch ein Geschenk. What the heck? Also wirklich, wer hat diese Scheiße erfunden? Wie sehr ich mich einfach darüber aufrege. Ja, aber das kostet Geld.
Und dann kommt wieder der Druckenzwang, unter dem du auch gelitten hast.
Ja, genau, genau. Ich hoffe, das Ding ist jetzt endlich durch und keiner gibt mir diese Kakerlakenkacke. Da, Strunks. Aber das ist natürlich auch ein Punkt. Ja, das muss man auch erstmal kaufen und bezahlen können. Dann kommen die ersten Teilhabeerfahrungen im Kita-Alltag. Also auch die ersten Schamerfahrungen möglicherweise. Kein Kostüm. Oder ein Kostüm, was schon ein paar Löcher hat, weil es schon die größeren Geschwister getragen haben. Kein Ausflug. Oder andere haben bei ihrem Ausflug Taschengeld mitbekommen oder Süßigkeiten mitbekommen und man selber nur ein Brot oder so. Also das kann dann halt auch zu Rückzugstendenzen oder Selbstzweifeln führen. Das ist so in den ersten Jahren das, was passieren kann, wenn Kinder unter dieser Belastung der Eltern groß werden.
Wenn wir jetzt mal auf das Grundschulalter gucken, da fängt es ja schon an, dass Kinder vielleicht auch mehr mitbekommen. Was hast du, was hab ich, was haben die anderen? Wie wirkt sich das auf die Kinder aus?
Die kriegen ein ganz großes Gefühl von, ich gehöre nicht dazu. Und wie wir wissen, können Kinder auch Arschlöcher sein. Und dann geht es halt wirklich auch um, wer ist mehr wert. Na, also, du hast die und die Hose. Ich weiß nicht, war das bei dir früher auch so? Bei mir war das ganz extrem, wer was wie wo anhatte. Und wenn ich irgendwelche Taco-Sachen anhatte, dann wurde ich natürlich dann mehr gemobbt als Kinder, die dann irgendwie Markensachen anhatten, hier eine Miss-60-Hose zum Beispiel und so, ne?
Ja, es sind ja nicht nur Klamotten, ne? Es ist ja auch Schulranzen, es sind die Stifte, ne, Füller, alle hatten diese bekackten Lami-Füller früher bei mir. So, wo eine Patrone das Doppelte oder Dreifache von einer normalen Patrone gekostet hat. Oder alle hatten diese bekackten Fineliner, das ganze Set, weißt du, so mit allen Farben und sowas halt, ne? Oder die Hefte, ne? Man hat sofort gesehen, was die Aldi-Hefte waren.
Ich wusste nicht, dass die Förderung von Schulmaterial Ländersache ist. Ja, das war mir überhaupt nicht bewusst.
Komplett Bildung. Alle Bildungs, alles Bildung. Bildung ist Ländersache.
Ja, dass Bildung Ländersache ist, das wusste ich. Aber,
ja, aber
nicht,
alles, was dazugehört, auch natürlich.
Ja, genau. Das war mir nicht klar. Das war mir nicht klar. Dass eine Lehrerin mir erzählt hat, dass sie total irritiert darüber ist, weil sie von einem anderen Bundesland nach NRW gewechselt ist, dass man hier ja gar nicht zur Verfügung hat, um den Kindern zu, noch nicht mal, man darf den Kindern noch nicht mal ein Radiergummi geben, sondern musste das aus eigener Tasche zahlen. Da habe ich gesagt, ja sicher, wo kommen Sie denn her? Hat sie gesagt, das wäre bei ihr anders gewesen. Die hätten ein Materialfach und da hätten sie immer den Kindern Radiergummis, Bleistifte, Hefte zur Verfügung stellen dürfen. Hör mal, was alleine, was das kostet, jedes Jahr im Sommer die Kinder für das neue Schuljahr auszustatten, das ist eine Frechheit, nur um sie überhaupt lernfähig zu machen. Und genau das ist nämlich auch ein Punkt hier im Grundschulalter oder generell in der Schulzeit, Selbstwert und Lernen. Also es ist nicht nur eine Sache der Materialien, sondern auch eine Sache des Zuhauses. Also ein unruhiges Zuhause bietet weniger Rückzugsraum. Die Konzentration leidet dadurch. Ne? Kinder deuten Misserfolge oft als ich bin schlecht und nicht als Umstandsfolge. Also ich kenne eine Familie, deren die haben 5 Kinder. Die ersten beiden sind sehr ehrgeizig und wollen lernen. Und es war wirklich ein ganz großer Punkt, wie können wir denen einen Lernort geben? Wie können wir denen das ermöglichen, dass die lernen können? Das ist, weil das war so beengt, die haben einfach zu wenig Räume gehabt und die kleinen Geschwister sind einfach ständig damit rumgelaufen. Die konnten einfach nicht ihre Hausaufgaben in Ruhe machen. Da will mir noch irgendjemand was von Chancengleichheit erzählen für ein blöder Kackmensch. Also wirklich, ja. Das Sozialverhalten von diesen Kindern ist entweder so eine krasse Überanpassung, bloß nicht auffallen, oder ein super auffälliges Verhalten. Widerstand, Aggression als Schutz. Also ich hatte auch mal ein Mädel, die wollte nicht mehr ihren Sport ausüben und ist total in die Rebellion gegangen, von jetzt auf gleich. Vorher hat die dafür gelebt. Warum? Weil es neue Trikots gab und die Trikots mussten bezahlt werden und sie wusste, das geht nicht. Und dann hat sie eher so getan, ist mir doch scheißegal, ist mir doch alles scheißegal, dieser Sport interessiert mich gar nicht mehr. Ja.
Ja, und bei den Jugendlichen?
Ja, bei den Jugendlichen geht es ja viel um Identität und Status, also dazugehören. Und das kollidiert halt mit knappen Mitteln, ne? Also alle gehen ins Kino, man darf nicht ins Kino. Alle gehen auf die Fete, man darf nicht auf die Fete. Alle machen irgendwelche, weiß ich nicht, Wochenendausflüge, man kann nicht mit, man darf nicht mit. Und dann fangen die halt an mit so Tarnstrategien, also Absagen, Zynismus. Das sind so Sachen, die mir häufig auffallen, dass sie sich dann selber einreden, dass sie das gar nicht wollen. Mit Rückzug oder halt so riskante Klicken sich suchen als Anerkennungssuche.
Mhm.
Was dazu auch noch kommt, ist ein großer Teil der Eigenverantwortung, ne? Also mehr Pflichten. Viele Kinder, die betroffen sind, haben auch mehr Pflichten, vor allen Dingen bei von kinderreichen Familien, die Älteren, ne? Also Haushalt, Pflege von Geschwistern, die müssen früher in die Reife gehen und haben dadurch eine Gefahr von Ausbrennung und Überforderung.
Mhm.
Und ja, es geht halt eher darum, ja, im Jugendalter sich abzunabeln, in die weite Welt zu schauen, was mit Freunden zu machen und sich auf die Zukunft zu fokussieren. Und das können die halt oft nicht, ne? Die haben halt eher Schul- und Freizeitabbrüche. Also die haben Vereinsaustritte, AG-Verzichte, Verpassen von Chancen und enger werdenden Zukunftsbildern, weil die einfach viele Möglichkeiten nicht haben. Wenn die auf ihre kleinen Geschwister aufpassen müssen, können die sich halt nicht nachmittags verabreden oder irgendwelche coolen AGs machen, weil die Eltern arbeiten müssen. Und die haben halt häufig eher so eine Gefühlslage von Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit oder Wut. Ja. Schlaf- und Appetitveränderungen sind möglich und dieser Rückzug in diese digitale Welt und in diese Glorifizierung von Influencern und Co. Ist halt auch so ein Punkt, ne? Also, den ich auch sehr schwierig finde. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwelche tollen InfluencerInnen dann damit werben, wie man schnell an Kohle kommt. Ich sag nur OnlyFans.
Ja. Schwierig.
Aber darüber vielleicht machen wir mal nochmal eine eigene Folge.
Ja. Ja, und gerade weil man da ja auch mehr darauf guckt, was hab ich, was hat der andere, da fängt auch dann diese Vergleiche an. Ne, man sieht dann einfach, was andere Klassenkameraden, Freunde, Freundinnen für Möglichkeiten haben. Dann werden die halt mal, gehen die halt mal irgendwie auf einen Schüleraustausch in die USA, ne, für ein Jahr. Oder schmieden schon Pläne, was sie nach dem Abi machen wollen. Ah ja, ich mache erstmal ein Gap Year in Australien. So, ne, Flug kostet 1.000 Euro. Ah ja, das zahlen mir meine Eltern. Aber dann gehe ich in Australien natürlich arbeiten und dann mache ich da mein eigenes Ding. So, ja, ich gehe studieren.
Ja.
Ich habe gar kein gespartes Geld, meine Eltern bezahlen mir das. Ne? Also,
genau.
Das sind ja, und klar, wir haben in Deutschland sowas wie BAföG, ja, natürlich, ne, gibt es theoretisch, aber es gibt auch viele, die gar nicht von zu Hause ausziehen können, weil sie dann beitragen müssen zum Haushalt. Also, dass die Eltern dann sagen, so, du bist jetzt alt genug, du gehst jetzt arbeiten und finanzierst hier die Wohnung mit oder finanzierst unser Leben mit. Ne? Also einfach ausziehen ist dann auch keine Option. Also das, da fangen ja dann diese Fragen an, was will ich mit meinem Leben machen, was mache ich nach der Schule, wo gehe ich hin, wo ist die nächste Station für mich? Und das wird natürlich beim Thema Armut komplett überschattet.
100%. Und bei BAföG ist das ja auch so, da muss man trotzdem noch dazu arbeiten. Also, ne, und dann muss man dafür arbeiten, dass man irgendwie studieren kann und dann werden aber die Semester länger, weil man nicht alles in einem Soll-Modus kriegt, weil es ist ja mittlerweile Bachelor und Master, also sehr verschult und hat mit klassischem Studieren aus meiner Sicht gar nichts mehr zu tun und da geht es ja immer weiter, es geht ja immer weiter und dann hast du endlich einen Job und kannst endlich arbeiten und dann bist du dabei, deine BAföG-Sachen zurückzuzahlen. Yay! Raus aus dem Armutszirkel. Ja. Langfristige Folgen sind sowas wie negatives Selbstbild und wenig Motivation. Also wiederholte Ausgrenzung prägt das innere Drehbuch, in Anführungszeichen. Ne? Für sowas bin ich nicht gemacht und eine geringe Zielgestaltung. So, das kann ich mir tatsächlich, also kenne ich ganz häufig und kann ich mir auch echt gut vorstellen, weil irgendwann wird das halt deine Realität. Wenn du es jeden Tag immer wieder und immer wieder bekommst und mitbekommst, dann glaubst du selber nicht mehr daran, dass du studieren kannst, weil fürs Abitur muss man halt auch irgendwie lernen.
Wenn wir jetzt nochmal in die Familie reinschauen, also wir haben eben schon über die Eltern isoliert gesprochen, dann über die Kinder isoliert, aber wie wirkt sich Armut denn auf dieses gesamte Familienkonstrukt aus? Also auf das familiäre Zusammenleben, auf das Miteinander zu Hause, ne, auf einfach diesen Familienalltag?
Also häufig erlebe ich es so, dass die Kinder parentifiziert werden. Hatten wir ja schon auch ein paar Mal in diesem Podcast, diesen wunderschönen Begriff. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich ihn gerade ohne Problem, guck mal, jetzt kommt die Problematik, ohne Problematik aussprechen konnte. Also erwachsene Kinder quasi werden häufig dadurch produziert. Wie zum Beispiel beim Einkaufen, Kochen, Geschwister ins Bett bringen und so weiter. Emotional trösten, Stimmung glätten, Elternteil beruhigen. Das ist ein Punkt, den häufig Eltern auch total unterschätzen, weil Kinder wollen ja nichts sehnlicher, als dass es ihren Eltern gut geht. Und wenn die sehen, dass die Eltern gestresst sind, sich streiten, weinen, sich Sorgen machen, dann gehen die in die Rolle des Tröstens. Und ich finde es nicht schlimm, wenn das mal passiert, wenn ich mir wehtue oder so. Oder wenn ich, keine Ahnung, mal einen scheiß Tag hatte, dann sehen meine Kinder das auch. Und das hat ja auch was mit Empathie zu tun, dass sie sagen, oh Mama, Mensch, es tut mir leid, setz dich hin und ich mache dir einen Tee oder einen Kaffee oder weiß der Kuckuck was. Oder als ich nach der OP oben war, da haben meine Kinder mir dann auch Kaffee ans Bett gebracht. Das ist völlig normal und sollte auch so sein, weil wir sind keine Roboter und die Kinder müssen Empathiefähigkeit lernen. Aber die müssen nicht den Zwang, jeden Tag in der Rolle haben, mich trösten zu müssen. So. Und institutionell ist es häufig so, dass die Kinder dolmetschen und Sachen erledigen von Amts- und Schulkommunikation. Das ist dann häufig bei Kindern mit Migrationshintergrund, dass während die anderen Kinder irgendwelche Hobbys machen, müssen die ihre Eltern zu irgendwelchen Dolmetschertermin und Amtstermin vielleicht begleiten. Ist leider auch keine Seltenheit. Und dadurch bekommen die natürlich auch viel mehr Sachen mit und kriegen viel mehr Sorgen mit, die für ihre kleinen Herzen viel zu groß sind. Und das wird halt alles eher problematisch, wenn es dauerhaft, unfreiwillig und ohne Anerkennung und kinderfreie Räume geschieht. Also bitte. Ja, ich finde es immer schwierig, wenn es dann so, weiß ich nicht, umgedreht wird zu Kinder dürfen gar nicht Verantwortung übernehmen, Kinder dürfen gar nicht eintrösten, Kinder dürfen gar nicht auch mal mit kochen und einkaufen gehen, Leute. Das ist nicht das, was ich damit meine. Das macht nicht krank. Es macht auch krank, wenn Kinder in keinster Art und Weise ein Teil der Familie sein können und auch nicht helfen und erleben, dass sie auch mal Sachen machen müssen, auf die sie keinen Bock haben. Ich finde, da müssen wir einfach viel mehr wieder zurück, das zu normalisieren, dass Kinder verdammt nochmal wie Erwachsene auch Sachen machen müssen, auf die sie keinen Bock haben. Mal.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie Eltern agieren in Familien, also du hast ja schon gesagt, das ist ein Dauerstress und so, ne? Die sind dann gereizter. Wie wirkt sich das denn auf den Erziehungsstil aus?
Ja, völlig unterschiedlich, je nachdem, was das für Eltern sind. Also es kann sein, dass die Eltern eher streng und kontrollierend werden. Die Motivation dahinter ist dann eher, Sicherheit und Ordnung in einem chaotischen Alltag bieten zu wollen. Kinder hören dann häufig so Sätze wie, wir müssen sparen, das darfst du jetzt nicht, ne? Der Vorteil daran, muss ich ganz klar sagen, sind klare Strukturen, die geben Halt. Und der Nachteil ist, Regeln wirken oft hart und unflexibel und können Angst oder Trotz hervorrufen. Also ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es klare Strukturen gibt und dass die Kinder auch wissen, wir müssen Sachen uns erarbeiten und wir können nicht einfach in Saus und Braus leben und jeder muss was dafür tun. Ich erlebe solche Eltern häufig mit Kindern, die einen sehr guten Blick darauf haben. Der Nachteil ist halt, dass wenn die sich da mal was erarbeitet haben, die Eltern dann nicht von ihrem Muster abweichen können. Also die können da nicht sagen, okay, dann ne, hast du toll gemacht, dann geh halt heute ausnahmsweise ins Kino. Dann mach das halt. So. Mit deinen Freunden. Das finde ich halt dann manchmal schade, aber das sind Sachen, an die man arbeiten kann. Schwieriger finde ich eher dieses Nachgiebige oder Überkompensierende, worüber wir eben auch schon kurz über Weihnachten und so gesprochen haben. Das kann nämlich dadurch auch passieren. Die Motivation da ist häufig, Kinder sollen wenigstens ein bisschen Freude haben und Eltern geben schneller nach. Okay, du darfst die Süßigkeit haben. Okay, dann guck halt nochmal mehr deine Serie und erlauben Dinge, die eigentlich nicht tragbar sind. Der Vorteil ist da, das Kind erlebt kurzfristig mehr Freude und Nähe. Der Nachteil, ja, die Orientierung geht verloren. Kinder lernen weniger Frustrationstoleranz und merken, dass es halt weniger Selbstwirksamkeit gibt. Also eher durch negative Aufmerksamkeit. Wenn ich brülle, darf ich länger Fernsehen gucken. Wenn ich mich benehme wie Arsch auf Eimer, dann kriege ich mehr Süßigkeit, weil meine Eltern da nicht standhaft bleiben können. Dann gibt es noch Elternteile, die sehr wechselhaft erziehen. Das ist eher das, was ich am meisten, glaube ich, mitbekomme bei betroffenen Familien. Also die Motivation dahinter ist, dass die Stresslage die Reaktion bestimmt. Einmal wird streng bestraft, beim nächsten Mal wird es ignoriert. So, ne? Und die Kinder können das Verhalten der Eltern super schwer vorhersehen. Also das liegt häufig aus meiner Sicht auch mit daran, weil die Eltern halt keine Emotionsregulation gelernt haben. Die haben Stress, der Stress wird weitergegeben. So, und die haben keinen Stress und die gute Laune wird weitergegeben. Und die Folge ist Unsicherheit, erhöhte Ängstlichkeit bei den Kindern und die Kinder entwickeln ein Fühler dafür, welche Stimmung die Eltern jetzt gerade haben und passen sich da übermäßig an. Und ich will noch mal ganz klar sagen, keiner dieser Stile ist per se falsch und sind Stressreaktionen, aber sie hinterlassen halt Spuren bei den Kindern, wenn sie halt dauerhaft auftreten.
Ja, das haben wir ja schon häufiger als Ursache für verschiedenste psychische Belastungen auch bei Kindern gehört, dass Kinder nicht wissen, wie ihre Eltern auf bestimmte Dinge reagieren. Also dass sie so manchmal so Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßig sind. Mal guten Tag, mal schlechten Tag. Man weiß nie genau, was ist jetzt der Auslöser für was, weil die Kinder ja nicht wissen, dass jetzt irgendwie wieder eine Rechnung reingekommen ist oder vielleicht auch nicht. Das ist für genau. Kinder natürlich super schwierig, weil es einfach keine Konstanz gibt. So.
Ja, ich sag doch, meine Freundin Konstanze ja, wird immer genau. unterschätzt.
Ja.
Ja.
Um jetzt die Folge so ein bisschen positiv enden zu können. Wege aus der Armut. Es ist natürlich schwierig und auch immer höchst individuell, wenn es auch darum geht, woher kommt die Armut? Was ist die Ursache für die Armut? In was für einer Armut leben? Lebt eine Familie überhaupt? Aber um ein bisschen positiv zu enden, also was wären denn Wege raus, damit es zumindest ein bisschen besser wird?
Also wenn ich in betroffenen Familien bin, dann ist mein Fokus auf Schutzfaktoren stärken, Stress senken, Teilhabe ermöglichen. Das sind so die drei Sachen, die in meinem Kopf als Ziel sich formulieren. So, und dann gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Erstmal muss ich mit den Eltern erarbeiten, dass es häufig mehr Möglichkeiten gibt, auf zu Hause einzuwirken, als sie glauben, auch ohne Geld. So, und es gibt so diese Mikrorituale, da bin ich ja persönlich auch ein ganz großer Fan von, mehr qualitative Zeit anstatt mehr quantitative Zeit miteinander zu verbringen. Und das ist nur W2-Zeit. Nur wir zwei vorlesen, nur wir zwei spielen, immer gleiche Gute-Nacht-Formel und das fördert die Tröstbarkeit und die Sicherheit. Dafür braucht man kein Geld. Und von mir aus, sag ich auch, wenn die Eltern dann sagen, ja, aber dann habe ich ja trotzdem im Hinterkopf, ne, dass ich dann morgen das und das machen muss, ist mir egal. Dann hab das halt im Hinterkopf, aber tu es trotzdem bitte. Weil das gibt deinem Kind, wenn es später auf die Kindheit zurückguckt, verdammt viel, als wenn du es nicht tust. Und es sind täglich 10 bis 15 Minuten, nicht viel, was aber wahnsinnig große Erfolge haben kann. Dann bin ich ein Freund von drei festen Familienregeln, kurz und sichtbar. Ich finde es immer ganz toll, wenn ich dann mitbekomme, dass irgendwie 1000 Regeln vereinbart worden sind und 1000 Verstärkerpläne, die aber alle irgendwie nicht wirken, ja, weil die viel zu kompliziert sind. Ganz kurz, über Wochen, konstant und das reduziert ganz viel Streitenergie. Was das dann für Familienregeln sind, das muss man dann zusammen erarbeiten, ist super individuell und ich fange auch nicht mit den schwierigsten an, alle essen gleichzeitig ruhig und gelassen und leise am Tisch oder so, ne? Dann kurze Sichtbarkeit, wenn es um viel Chaos geht, Wochenplan und Sichtbarkeit. Einfache Wochenübersicht, Schule, Essen, Termine. Und die Kinder wissen, dass vorher was kommt. Man muss das nicht mit denen diskutieren. Das gibt so viel Sicherheit und Planbarkeit für die Kinder und auch für die Eltern, weil das nicht nochmal Energie kostet, sich das in Erinnerung zu rufen. Da bin ich halt dafür, dass man sonntags sich ganz kurz an den Tisch setzt, Zeit nimmt. Das kriegen die dann häufig als Hausaufgabe auch auf, mir das dann montagmorgens zu schicken, was deren Plan ist. Das machen die dann auch häufiger, als wenn ich das nicht mit denen erarbeite und sage, ja, machen Sie mal.
Mhm.
Emotionen sortieren, Ampelsignal auch für die Eltern selbst. Also wie gesagt, aus meiner Sicht geht es ganz häufig auch darum, dass die Eltern keine Emotionsregulation gelernt haben. Und dann gibt es diese Ampelsignale auch für die Eltern. Rot Pause, gelbe kurze Ruhe, grün weiter. So. Und das können die Kinder den Eltern auch widerspiegeln. Finde ich auch immer wichtig. Wenn die merken, die Eltern kriegen gerade irgendwie Phase rot, dann können die denen das auch sagen. Das kann Deeskalation ohne lange Gespräche fördern. Dann finde ich es noch wichtig, die Scham zu entschärfen, also durch Sprache. Das heißt, statt dafür haben wir kein Geld, könnte man sagen, wir planen das so, dass es für uns alle reicht. Heute machen wir X, nächste Woche machen wir Y, also mehr Planbarkeit. Das ist halt das Problem, wenn wir gestresst sind, haben wir ja schon gehört in dieser Folge, dann geht halt die Planbarkeit so ein bisschen verloren, weil man dann nur im Hier und Jetzt ist. Das wieder so ein bisschen zu öffnen und dadurch Erleichterung zu spüren, ist da eher so das lange Ziel und ist wirklich auch ein Prozess. Wenn ich das jede Woche mit denen bespreche und jede Woche mit denen übe, dann wird das besser.
Du sagst also, es gibt schon einige Stellschrauben, an denen man noch drehen könnte in solchen Familien, die denen jetzt nicht aus der Armut raushilft, sondern die denen einfach hilft, besser in diesen Stresssituationen, die sich durch die Armut ergeben, dass die besser damit umgehen können in der Familie.
Ja, genau. Absolut. Und ein großer Punkt ist natürlich auch so unauffällige Teilhabe sichern. Ne? Also Kostenübernahmen zu organisieren, das ist auch ein ganz großer Punkt. Über die Schule, aber nicht über das Kind, sodass kein Kind halt irgendwie von außen auffällt. Und mit den Eltern wirklich auch zu überlegen, okay, jetzt ist Januar oder jetzt ist Winterschlussverkauf. Vielleicht gucken wir jetzt schon nach Wintersachen für den nächsten Winter. Sowas in denen zu etablieren, weil dann ist auf einmal alles total günstig und dann kann man echt gute Schnapper schießen und nicht dann so viel Geld ausgeben, wenn eh Weihnachten und so vor der Tür steht. Oder im Frühling Wintersachen kaufen, bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, wenn alle irgendwie die Wintersachen loswerden wollen von den Kindern, die einem zu klein geworden sind. Da denkt halt aber noch keiner drüber nach. Das sind so Sachen, die ich dann versuche, mit denen zu erarbeiten und da eine andere Sicht drauf zu bekommen. Ich kann dadurch natürlich nur kleine Stellschrauben verändern, aber die haben manchmal schon große Erfolge, finde ich zum Beispiel. Also das ist meine Erfahrung, dass Familien sich dadurch schon entlastet fühlen und letztendlich kann ich nicht mehr tun als das.
Ja, ich glaube, Entlastung ist ein ganz großer Punkt bei dem Thema, weil wir eben schon jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen haben, wie belastend einfach dieser ständige Stress ist. Also einfach dafür zu sorgen, dass die trotzdem im Alltag Momente haben, in denen sie diese Last nicht spüren, indem es eben aufgeteilt wird, indem man die Schule einbindet, indem man sich in der Familie kleine Rituale schafft, all das, was du eben gesagt hast. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, es bleibt eine belastende Dauersituation. Und das dürfen wir auch als Gesellschaft nicht unterschätzen, dass obwohl dann eine Familie vielleicht gut damit klarkommt, aufgrund von dir oder anderen Hilfen oder Selbstwirksamkeit, ist es trotzdem etwas, was wir wirklich gesamtgesellschaftlich einfach sehen müssen und es nicht unterschätzen dürfen.
Ja. Viele Betroffene sehen halt den Wald vor lauter Bäumen nicht und sind so in ihrer Angst und ihrer Überforderung. Und wir können ganz viel tun, wenn wir da ein bisschen Licht ins Dunkle reinbringen und Ordnung und sortieren.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was von der Folge mitnehmen, auch wenn ihr jetzt noch gar keine Berührungspunkte mit Armut hattet. Und diejenigen, die das vielleicht schon häufiger mitbekommen haben, dass ihr jetzt auch vielleicht nochmal neue Sichtweisen durch diese Folge bekommen habt, vielleicht etwas noch mitbekommen habt, was ihr vorher nicht wusstet oder vielleicht doch ein bisschen positiver rausgeht, weil es doch nicht so grau ist, wie es vielleicht scheint. Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Tschüssi!
Tschüssi!